Ich möchte auch noch, bevor wir zum Predigttext kommen und zur Predigt, zu Gott beten. Allmächtiger Vater, Herr, du hältst uns fest, wie wir es gesungen haben, wenn unser Glaube schwindet. Herr, wir sind geborgen in dir, du bist unsere Zuversicht, unsere feste Burg, oder wie der Psalmist sagt, wir finden unter deinen Flügeln Schatten. Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst, dass dein Wort zu uns spricht und dass es eindringt in unsere Herzen, dass es uns formt, ja, in das Abbild deines Sohnes Jesu Christi, dass es Menschen überführt, zur Buße führt. Herr, dass dein Wort, die Kraft deines Heiligen Geistes, Glauben bewirkt und noch viele Menschen, Herr, zum rettenden Glauben kommen, Herr, damit wir gemeinsam dich anbeten können mit dem Lobgesang. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Folgendes Ereignis ereignete sich in Amerika. Ein Mann und eine Frau hatten eine Tochter, 13 Jahre alt, und ihr Name war Sarah. Es war eine christliche Familie. Und so wie jeden Tag machte sich der Mann auch diesmal wieder auf den Weg zur Arbeit. Und auch Sarah verabschiedete sich von ihrem Vater, von ihrer Mutter und ging auch zur Schule. Die Mutter war die Letzte und so hat sie das Haus abgeschlossen, stieg ins Auto und fuhr zur Arbeit. Der Vater hatte ungefähr eine Stunde gearbeitet und dann bekommt er einen Anruf auf der Arbeit. Bitte kommen Sie schnell ins Krankenhaus, Ihre Frau hat einen schweren Autounfall. Nachdem er 2 bis 3 Minuten gebraucht hatte, um die Nachricht zu verarbeiten, macht er sich auf den Weg ins Krankenhaus. Dort angekommen, sieht er schon seine Tochter Sarah dastehen. Er rennt schnell zu ihr, nimmt sie in den Arm. Sarah kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und fängt an, bitterlich zu weinen in den Armen ihres Vaters. Nach einigen Minuten fragt die Tochter: Papa, was machen wir, wenn Mama stirbt? Und so wischt sich der Vater auch seine Tränen aus den Augen, schaut sie an und fragt sie: Sarah, glaubst du an die Souveränität Gottes? Ja, das glaube ich, Papa, das lehrt doch uns die Bibel, sagt sie zu ihm. Dann müssen wir lernen, das auch zu leben, antwortete er. Wir Christen glauben an die Souveränität Gottes. Das lehrt uns die Bibel. Doch wie leben wir mit dem Wissen, dass Gott souverän ist? Wie zeigen wir das in unserem Leben? Und das ist auch heute mein Predigtthema. Wie reagierst du auf Gottes Souveränität? Wie reagierst du auf Gottes Souveränität? Und wir werden heute anhand von Nehemias Leben und Wirken sehen, wie Gott souverän ist, alles führt und Nehemia doch auch einige Dinge macht. Lasst uns gemeinsam unseren Predigttext heute lesen. Nehemia Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Nehemia Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Es ist die Seite 581 in unserer Gemeindebibel. Oder 580. Es geschah aber im Monat Nissan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Also hier erzählt Nehemia oder spricht Nehemia. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum König: Der König lebe ewig. Warum soll ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, dem Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauern und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Damit wir das Thema, wie wir auf Gottes Souveränität reagieren, auch gut verstehen, muss natürlich jedem klar sein, was die Souveränität Gottes bedeutet. Und erst vor ein paar Wochen hat Peter Wallenhans des Daniel-Buches über die Souveränität Gottes sehr gut erklärt, was diese bedeutet und wie sich diese auswirkt. Ich kann nur jedem empfehlen, unsere Homepage zu besuchen und die Predigt nochmal anzuhören, um das Thema vertraut zu sein. Ich will einfach nur kurz zusammenfassen, was mit der Souveränität Gottes gemeint ist, damit wir weitergehen können. Der Ausdruck, die Souveränität Gottes, damit ist die Herrschergewalt Gottes gemeint. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann heißt es, er ist unabhängig von allen Dingen. Gott ist der Allerhöchste. Er tut seinen Willen im Himmel und auf Erden, sodass niemand seiner Hand wehren kann. Die Bibel offenbart uns Gott als einen allmächtigen Gott, als einer, der Inhaber aller Macht im Himmel und auf Erden ist. Es gibt niemanden, der seinem Rat wehren kann. Es gibt niemanden, der die Absichten Gottes durchkreuzen kann oder seinem Willen widerstehen kann. Es ist der heilige Gott der Bibel, der Königreiche aufrichtet, der sie niederreißt, der den Lauf der Dynastien bestimmt. Er macht alles, was ihm gefällt. Der Gott der Bibel wird uns als ein souveräner Gott beschrieben. Er ist es, der allein gewaltig ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und mit einer Bibelstelle möchte ich auch diese kurze Erklärung der Souveränität Gottes abschließen. Mit Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Lasst es uns gemeinsam lesen. Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Die Seite 808 in unserer Gemeindebibel. Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Das ist ein kurzes Bild von der Souveränität Gottes, wie wir diese in der Bibel finden. Und durch diese Souveränität Gottes befindet sich nun Nehemia als Mundschenk vom König Artasaster auf der Königsburg Susa. Die Geschichte von Nehemia, wir haben sie heute in der Schriftlesung gelesen, beginnt im Monat Kislev. Also Nehemia 1 gibt uns den Hinweis, der Monat Kislev. Wenn wir das übertragen auf unsere Monate, dann ist es ungefähr der Monat November, Dezember. Und in diesen Monaten, also in dem Monat Kislev, läuft Nehemia auf der Burg Susa rum und er schaut durch sein Fenster und dann sieht er seinen Bruder Hanani und einige Männer aus Juda, die in der Stadt eintreffen. Er rennt sofort von der Burg zum Marktplatz. Dort angekommen, außer Atem, erkundigte er sich, wie geht es unserem Volk Jerusalem, unserem Volk Juda in Jerusalem? Und nachdem sein Bruder und die anderen darüber berichtet haben, wie das Volk Juda in Unglück und in Schmach lebt, haben wir gelesen, war Nehemia sehr niedergeschlagen. Es betraf sein Volk. Es ist sein Land. Die Juden waren in Not, sie waren entmutigt. Die Mauern Jerusalems waren zerbrochen, niedergerissen, verbrannt. Wir wissen, in der damaligen Zeit war die Schutzmauer von einem Volk das Wichtigste. Sie war geschützt vor den Angriffen der Feinden. Sie konnten sich wehren. Doch Jerusalem war schutzlos. Das Volk hatte zwar den Wiederaufbau der Mauer begonnen, wir lesen das in Esra 4, Vers 12, aber der König Artasaste hatte auf Druck der Feinde von Israels die Arbeiten gestoppt. Esra 4, Vers 17 bis 23 finden wir das. Und wir können annehmen, dass aufgrund der Stellung, die Nehemia hatte am Königshof als Mundschenk, dass er eben gewusst hatte von diesem Schriftverkehr von dem König und von dem König Artasaste und den Feinden Israels. Und er wusste natürlich, dass sie die Mauer nicht aufbauen durften. Und so empfing der Nehemia den Bericht von seinen Brüdern über Jerusalem mit großer Sorge und Trauer. Doch was macht Nehemia, nachdem er erfahren hatte, wie es um die Juden geht, wie es um Jerusalem steht? Wir lesen oder haben gelesen, Nehemia 1, Vers 4, er weinte, trug Leid, fastete und betete etliche Tage. Nehemia erfährt, wie es seinem Volk geht. Und er macht sich nicht auf, irgendwas zu unternehmen oder zu verbessern. Er haut nicht vom König ab, um die Mauern sofort wieder aufzubauen und die Tore wieder herzustellen. Nein, das macht er nicht. Das Erste, was er tut, er betet. Und was Nehemia betet, das finden wir in den Versen 5 bis 11 des ersten Kapitels. Doch die Souveränität Gottes hat da nicht aufgehört nach dem Gebet von Nehemia. Gott führt weiter sein Werk und er vollbringt es. Und er benutzt Nehemia als eine Führungsperson in dieser Geschichte. Doch wie Nehemia auf Gottes Souveränität reagiert, das werden wir uns heute anschauen. Anhand drei Dinge, die wir uns anschauen werden. Und wir kommen damit zum ersten Punkt. Die Souveränität Gottes sollte uns Vertrauen in Gottes Führung schenken. Also Vertrauen in Gottes Führung ist der erste Punkt. Ich lese die Verse 1 bis 5 nochmal vor. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasaster, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so nenne mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Woran können wir sehen, dass Nehemia vollstens der Führung Gottes vertraut hatte? Und dass Gott sein Werk an seinem Volk zu seiner Zeit vollbringt. Der erste Vers in dem zweiten Kapitel gibt uns einen großen Hinweis darauf. Dort steht, es geschah aber im Monat Nisan. Der Monat Nisan ist zu unserer Monatsrechnung der Monat März, April. Und wenn wir jetzt nun die Details vergleichen, die wir haben aus dem ersten Kapitel und aus dem zweiten Kapitel, erinnert euch noch, November, Dezember, hat Nehemia erfahren, wie es im Volk geht, er betet, jetzt hat er März, April. Doch wir finden nichts zwischen diesen Monaten, die wir jetzt haben. Wir haben circa 4 Monate, von denen der Schreiber uns nichts berichtet. Doch können wir wirklich annehmen, dass Nehemia in diesen 4 Monaten nichts gemacht hat? Er hat einmal davon gehört, einmal gebetet und das war's. Hat er nur dieses eine Mal gebetet, das Gebet, das wir aufgeschrieben haben? Nein. Aus dem Gebet von Nehemia wissen wir, dass es ein beständiges und ein ausharrendes Beten war. Wir lesen im ersten Kapitel aus Vers 4, dass Nehemia etliche Tage lang weinte, Leid trug, fastete und betete. Und auch Vers 6 im ersten Kapitel zeigt uns, dass Nehemia sein Gebet vor Gott brachte, Tag und Nacht. Und das ist ein Ausdruck für Beständigkeit, für Regelmäßigkeit. Nehemia kam vor Gott nicht nur einmal, sondern öfters im Gebet. In diesen 4 Monaten finden wir Nehemia ständig im Gebet vor Gott wieder. Er hat nicht aufgehört, diese Not, die ihn bedrückt hat, die ihn in Trauer gebracht hat. Die Not seiner jüdischen Brüder und seines Volkes vor Gott zu bringen. Doch Nehemia hatte Vertrauen, dass Gott sein Werk zu seiner Zeit an seinem Volk ausführt. Und wir finden auch schon an Nehemia diese fürsorgliche Einstellung, die er für sein Volk hatte. Und hier können wir uns auch mal als Beispiel oder als Vergleich zu Nehemia hinstellen. Wie gehen wir mit Nöten unserer Geschwister um? Betest du für sie? Hast du diese Regelmäßigkeit im Gebet, die Nöte deiner Geschwister, die du kennst, zu bringen, beständig vor Gott zu bringen? Wir finden noch ein weiteres wichtiges Detail aus dem ersten Kapitel. Wenn wir den letzten Vers anschauen, den Vers 11 in Nehemia Kapitel 1, dann lesen wir dort: Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knechten heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Er meint vor dem König, und dann sagt er: Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Und mit diesem letzten Vers aus seinem Gebet sagt Nehemia nichts anderes, dass er bereit und verfügbar für das Werk Gottes ist. Nehemia vertraut auf Gottes Führung, doch gleichzeitig sehen wir, dass er sich zur Verfügung stellt für das Werk Gottes. Er betet nicht nur: Herr, schenke Gelingen, sodass sie es dort schaffen, sondern er macht sich bereit. Er sagt: Gib mir Gelingen und Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich denke, spätestens an diesem Punkt muss jeder die Frage haben: Wie führt Gott eigentlich? Nehemia hat monatelang gebetet, seine Not vor Gott gebracht. Doch woher wusste er, dass Gott führt? Woher hätte Nehemia wissen können, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um irgendetwas zu tun, was er vorbereitet hatte? Und ganz ehrlich, wäre es nicht besser gewesen, wenn, nachdem Nehemia erfahren hätte, wie es um sein Volk steht, alle Sachen gepackt hätte, abgehauen wäre, um dort seinem Volk zu helfen, seinen Brüdern zu helfen, die Not leiden? Ja, ihm ging's gut, er ist am Königshaus. Hätte er nicht sagen können: Das ist das Werk des Herrn, ich muss es vollbringen, der Gott wird mir schon irgendwie Gelingen schenken. Doch die Reaktion, die Nehemia auf die Botschaft hatte, wie es um sein Volk steht, war genau die richtige. Er kannte den König, er kannte die Befehle, er kannte die Briefe, dass die Juden die Mauer nicht aufbauen durften. Aber genauso kannte Nehemia auch Gott. Er wusste, dass Gott souverän ist. Er wusste, dass er die Herzen der Menschen lenkt. Und aus diesem Wissen kommt er im Gebet vor Gott, im völligen Vertrauen, dass Gott ihm die richtige Zeit schenkt, das Richtige zu tun. Nehemia kannte natürlich auch die Führung Gottes in der Geschichte seines Volkes. Gerade in der Wegführung und Wiederherstellung Israels sehen wir, dass ungläubige Könige den Willen Gottes vollbrachten und Gott durch diese Könige seine Führung an seinem Volk zeigte. Gott hat seinen Willen ausgeführt an seinem Volk. Er hat seinen Ratschluss vollbracht durch Menschen, die er benutzt hat, durch Könige, die ja nicht an ihn geglaubt haben. Er hat ihre Herzen gelenkt. Gott ist sein souveräner Gott, und das wusste dieser Mundschenk Nehemia. Genauso wie Gott die Umstände oder Gott die Herzen lenkt, lenkt er auch die Umstände. Der König erkannte die Traurigkeit, die Nehemia in seinem Herzen hatte. Das haben wir in Vers 2 gelesen. Die Not, die er in seinem Herzen an seinen Brüdern hatte, die wurde von Zeit zu Zeit immer größer, und auch das ist wieder ein Hinweis darauf, dass Nehemia da regelmäßig betete. Er konnte diese Not, diese Trauer, die er hatte, nicht mehr vor dem König verbergen. Sie wuchs so sehr heran, täglich in seinem Gebet, dass irgendwann mal die Reaktion oder die Frage vom König kommen musste, warum bist du so traurig? Und die Reaktion von Nehemia auf die Frage ist interessant. Wir lesen, er hatte große Furcht. Es war nämlich zur damaligen Zeit nicht gern gesehen, dass irgendjemand traurig am Königshof rumlief. Es wurde als ein Zeichen dafür genommen, dass die Regierung des Königs schlecht war. Und die Folgen für jemanden, der traurig am Königshof war, waren erheblich. Meistens hat er mit seinem Leben bezahlt. Doch das war nicht der einzige Grund, warum Nehemia Angst hatte. Nehemia hat gewusst, dass diese Briefe existiert haben, dass ein König verboten hatte, die Mauern aufzubauen. Und natürlich hatte diese Furcht, ihm zu sagen, dass er den Wunsch hat, diese Mauern wieder aufzubauen. Und nachdem er erklärt hatte, dem König, was er alles machen will, folgt eigentlich eine sehr interessante Frage. Was erbittest du denn? Der König fragt Nehemia, was erbittest du denn? Denkst du, Nehemia kann die Situation, in der er sich befindet, gerade verstehen? In einem Moment fürchtet er sich um sein Leben, dass der König ihn hinrichten lässt wegen seiner Traurigkeit. Und im anderen Moment fragt ihn der König, was möchtest du von mir? Was soll ich dir geben? Nehemia kommt in einem Gebet vor Gott, nachdem der König ihn gefragt hatte, was er bittet. Wir finden hier einen Mann des Gebets. Er hat es gelernt, 4 Monate lang, und nun hat er die Möglichkeit zu sagen, was er bittet, und kommt zuallererst, bevor er irgendetwas dem König sagt, im Gebet vor Gott. Man könnte sagen, es ist eine Art Stoßgebet, vielleicht um Mut, dass er jetzt die Wahrheit sagt, was er bittet. Das Wissen, dass Gott souverän ist, hat Nehemia dazu gebracht, zu Gott zu kommen und ihm zu beten. Und so hatte er sein Anliegen vor dem König gebracht. Wie können wir nun von diesen ersten 5 Versen, die wir betrachtet haben, lernen, Gott zu vertrauen, Gottes Führung zu vertrauen und dass er seinen Willen zu seiner Zeit vollbringt? Und es ist genau das Wissen, dass Gott souverän ist, dass dir ein Vertrauen in Gottes Führung hervorbringen sollte. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott alles in deinem Leben vollbringt, so wie er es möchte. Nach seinem Willen, er formt und wirkt in dir zu seiner Zeit. Vielleicht ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Wenn du vorhast, zum Beispiel einen Büchertisch in deiner Stadt aufzubauen und du hast noch gar keine Genehmigung, denn einfach so darf man einen Büchertisch nicht aufstellen, dann machst du dich nicht einfach nur auf und sagst, Gott wird mir schon irgendwie Gelingen schenken, ich krieg schon eine Genehmigung oder keine Probleme. Das ist nicht das Werk des Herrn. Denn wenn du eine Genehmigung bekommst, einen Büchertisch aufzubauen, dann ist das Gottes Führung. Das ist ein Beispiel vielleicht für heute. Du erkennst auch daran, dass du an Gottes Führung zweifelst, wenn es dir schwerfällt, auf Antworten zu warten. Zum Beispiel eben eine Genehmigung oder eine Zusage, um irgendetwas zu tun für Gott. Oder vielleicht hast du einen Freund. Ein Freund, der noch nicht an Gott glaubt, und du redest mit ihm. Und jede Möglichkeit nutzt du aus, um das Evangelium ihm nahezubringen. Und irgendwann sagt dir dieser Freund, hey, jetzt bitte auf mal mit diesem Thema. Ich habe keine Lust mehr, dir zuzuhören. Wenn du noch einmal das Jesus erwähnst oder Evangelium, dann sind wir keine Freunde mehr. Doch in Vertrauen auf Gottes Führung bringst du diese Not vor Gott im Gebet. Du wartest darauf, dass Gott dir die Möglichkeit schenkt, ein Zeugnis für ihn zu sein, ein Werkzeug in der Hand eines heiligen Gottes zu sein. Und so bringst du deinen Freund täglich im Gebet vor Gott. Und vielleicht kommt dann die Frage, vielleicht geht er durch eine Leidenszeit oder durch irgendwelche Prüfungen in seinem Leben und er kommt zu dir und erinnert sich daran, du hast ihn von Jesus Christus erzählt. Und so fragt er dich, hey, erzähl mir doch mehr über diesen Jesus Christus. Das ist auch eine Art Führung Gottes in unserem Leben. Doch wir finden Nehemia nicht nur betend und darauf wartend, dass Gott ihm irgendeine Offenbarung schenkt. Wir finden keinen Nehemia, der sich zurücklehnt, seine Hände nach oben macht und sich ausruht, um auf irgendwas zu warten. Das beschreibt uns dieser Predigttext heute nicht. Wir finden, dass Nehemia das Werk Gottes plant. Und das bringt uns heute zum zweiten Punkt, was die Souveränität Gottes in dir bewirken sollte, dass wir das Werk Gottes fleißig planen. Und das finden wir in den Versen 6 bis 8, den ersten Teil. Ich möchte es nochmal lesen, die Verse 6 bis 8. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihn eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Das Wissen, dass Gott souverän ist, brachte Nehemia dazu, das Werk Gottes zu planen. Wann planst du etwas? Wann bereitest du dich auf etwas vor? Wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, dann bereitet man sich meistens darauf vor. Wenn man eine Präsentation in der Schule machen muss, ja, dann bereitet man sich darauf vor. Nehemia vertraute Gott und seiner Führung und er vertraute darauf, dass Gott ihm Gelingen schenkt vor dem König, und so bereitete er sich darauf vor. Das Herz vom König Artasaster wurde durch das Anliegen von Nehemia angesprochen. Gott hat sein Herz bewegt und so fragte ihn, wie lange die Reise dauern wird. Nehemia nannte ihn eine Zeit. Offensichtlich hatte sich Nehemia vorbereitet, ihm genau eine Zeit zu nennen. Er suchte das Gebet und die Hilfe bei Gott, aber gleichzeitig hat er jede Möglichkeit genutzt, um sich darauf vorzubereiten, wenn er dann gelingen hat. Er sagte nicht ungefähr 5 Jahre oder so, er nannte ihn eine bestimmte Zeit. Die Dauer seines Aufenthaltes von Nehemia war geplant. Doch nicht nur die Dauer, sondern alle anderen Möglichkeiten hat er genauso in seiner Planung mit eingeschlossen. Wir finden in Versen 7 bis 8, dass er sich gründlich vorbereitet hat. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, dass er durch feindliches Gebiet zu seinem Volk reisen wird und dass er irgendeine Durchreisebescheinigung, ja ein Reisepass, wie wir es heute nennen, braucht. Doch das war nicht die einzige Sorge, die er hatte. Er musste die Mauern, die Tore wieder aufbauen. Und dafür braucht man Holz, Material. Und zu dieser Zeit war Holz ein sehr wichtiges Gut. Und die Soldaten und der Forstmeister beschützen dieses wertvolle Gut. Und auch darüber hat sich Nehemia Gedanken gemacht. Er sagte dem König, dass er einen Brief für den Forstmeister braucht, um Holz zu bekommen. Nehemia, er war ein Mundschenk. Er war kein Maurer, er war kein Ingenieur. Woher wusste er, dass er einen Reisepass braucht? Woher wusste er, dass er zum Forstmeister muss und ihm was vorlegen, um Holz zu bekommen? Er hat sich einen Plan gemacht. Er hat genaue Nachforschungen betrieben. Alles, was er benötigt. Eine detaillierte Planung. Was zeigt uns das? Hier findest du das Wissen, dass Gott souverän ist, brachte mir nicht dazu, einfach nur faul zu sein, der Führung Gottes zu vertrauen, sondern das Werk Gottes zu planen. Lass uns mal folgende Situation vorstellen. Nehemia hätte nichts geplant. Er hatte eine ganz normale Arbeit gemacht als Mundschenk, musste natürlich das Essen probieren vom König, genauso die Getränke. Oder damals waren es, glaube ich, nur noch die Getränke, die er probieren musste, ob da Gift ist oder ob der Wein schmeckt, den der König trinkt. Das war seine Aufgabe. Und die hat er jetzt einfach mal weitergemacht. Und Nehemia bekommt nun Gelingen von Gott und macht sich auf. Der König lässt ihn gehen. Und die erste Person, die Nehemia begegnet, sind die Grenzposten der Feinde von den Nachbarländern. Und dann stehen sie da mit ihren Waffen und fragen ihn, wohin gehst du? Ich möchte nach Jerusalem. Und wo ist dein Reisepass? Ich möchte Gottes Werk vollbringen. Ich möchte nach Jerusalem. Ich habe keinen Reisepass. Sie kommen ohne Reisepass hier nicht durch. Aber ich muss nach Jerusalem. Ich muss da helfen. Ohne Reisepass können sie hier nicht durch. Nehemia macht sich wieder auf, zurück zur Burg Susa, um bei König Artasaster nach einem Reisepass zu fragen. Es vergehen einige Tage, vielleicht sogar Wochen. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Nehemia der Mundschenk war. Er musste den König vor Giften bewachen. Woher wusste Nehemia, dass der König noch lebt, wenn er zurückkommt? Doch Nehemia kommt zurück. Er bekommt diese Durchreisebescheinigung und macht sich weiter wieder auf. Er kommt zum Forstmeister und sagt, entschuldigen Sie bitte, Herr, ich möchte ein bisschen Holz. Wo ist denn der Verantwortliche für den Forstbereich? Ich bin Asaf, ich bin verantwortlich als Forstmeister für den Holzbestand des Königs. Oh, super, ja, Sie sind der Richtige, ich brauche Holz für Tore, die ich in Jerusalem wieder aufbauen will. Und wie genau möchtest du bezahlen? Hast du Gold oder Silber? Bezahlen? Ich bin Mundschenk, ich habe kein Geld. Ich habe gehofft, dass sie mir helfen. Ich möchte das Werk Gottes vollbringen. Möchtest du mit Gold oder mit Silber bezahlen? Oh, ja, dann muss ich wieder zurück zur Burg und den König nach Geld fragen. Ich bin in ein paar Wochen wieder zurück. So hätte der Ablauf sein können, wenn sich Nehemia nicht vorbereitet hätte. Doch wir finden eine solche Situation nicht. Wir finden einen Nehemia, der sich vorbereitet hat. Eine detaillierte Planung hat er gemacht. Und so können wir uns das folgendermaßen vorstellen. Grenzkontrolle, wo möchten Sie hinreisen? Ich will nach Jerusalem. Ja, und wo ist genau Ihr Reisepass? Hier, sehen Sie, unterschrieben, König Artasaster. Sie dürfen weiterreisen. Angekommen im Wald, kommt Nehemia und sagt, Asaf, du, ich brauche Holz, um die Tore wieder aufzubauen und die Mauern. Oh ja, und wer bist du und wie möchtest du zahlen? König Artasaster hat mich geschickt und hier ist seine Visa-Card. Das Wissen, dass Gott souverän ist, hat Nehemia nicht davon abgehalten, das Werk Gottes zu planen. Viele Menschen, die an die Souveränität Gottes denken, ja uns sogar vorwerfen, dass wir zu sehr darauf betonen, sagen, dass man faul wird, dass man nichts mehr tut. Doch das finden wir nicht in Nehemia oder bei Nehemia. Wir sehen, dass Nehemia Gott vertraute. Trotz des Vertrauens auf Gottes Führung hat Nehemia das Werk Gottes geplant. Er hat sich hingesetzt, er hat sich Gedanken gemacht, er hat alles vorbereitet. Und die Erlaubnis hat er nicht bekommen, nur weil er daran geglaubt hat, dass Gott souverän ist. Und diese Erlaubnis hast auch du nicht als Christ. Zu wissen, dass Gott die Situation ändert, ja ihm Gelingen schenkt, hat Nehemia dazu gebracht, dass er sich auch Pläne gemacht hat, dass wenn er Gelingen hat, es auch ausführen wird. Er hat sich bereit erklärt. Er hat darum gebeten, dass Gott wirken soll, aber er ist bereit, das Werk auch zu tun. Du als Christ vertraust darauf, dass Gott die Menschen rettet, dass er durch seinen Heiligen Geist die Menschen von ihrer Sünde überführt. Und trotzdem, sagt uns das Wort, sollen wir rausgehen und evangelisieren. Über das Werk Jesu Christi nachdenken, über den Opfertod reden. Du sollst beten und dich auf das Werk Gottes vorbereiten. Wir beten, dass Gott uns die richtige Gelegenheit gibt, um mit Menschen zu reden. Doch genauso sollten wir uns vorbereiten, das Wort Gottes zu studieren, um ihnen die Antworten zu geben, die Gott uns in seinem Wort hat aufschreiben lassen. Wenn du zum Beispiel eine Sonntagsschulklasse unterrichtest, dann betest du zu Gott, aber du bereitest dich genauso darauf vor, den Sonntagsschulkindern auch das Material oder die guten Informationen zu geben. Wenn du zum Beispiel in deinem Gebet vor Gott kommst, weil du gerade Prüfungen hast und du bereitest dich kein bisschen auf diese Prüfung vor, dann zeigt dieses Gebet nicht, dass du Gott und seiner Souveränität vertraust. Im Gegenteil, es zeigt vielmehr, dass du Gottes Souveränität überhaupt nicht verstanden hast. Spurgeon sagte zu diesem Thema: Der Glaube an Gottes souveräne Vorsehung lähmt nicht etwa unsere Tatkraft, sondern reizt uns zum Fleiß. Wir arbeiten, als ob alles von uns abhängig wäre, und befehlen zugleich alles dem Herrn an, in dem Glauben, dass alles von ihm abhängig ist. Der Glaube an Gottes souveräne Vorsehung lähmt nicht unsere Tatkraft, sondern reizt uns zum Fleiß. Obwohl Nehemia sich sorgfältig vorbereitet hat auf den Zeitpunkt, dass, wenn er Gelingen bekommt, auch Sachen tun kann, wenn er die Gelegenheit bekommt, auch etwas vollbringen kann. Obwohl Nehemia die Weisheit bewies, die richtigen Antworten dem König zu geben auf die Frage, was er bittet, die Weisheit hatte, zu bitten nach dem Brief bei Asaf, dem Forstmeister, und eine Durchreisebescheinigung, finden wir nirgendwo, dass Nehemia sich selber rühmt, weil er so schlau war und so fähig. Er sagt, dass die gnädige Hand Gottes über ihm war. Und das ist unser dritter Punkt, wozu uns das Wissen von Gottes Souveränität führt, dass wir Gott die Ehre geben. Und Nehemia gibt sie Gott. Vers 8 am Ende. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nehemia hätte doch sagen können, dass wegen seiner Fürsorge, ja wegen seiner detaillierten Planung, die er da gemacht hatte, wegen seiner Fähigkeit und wegen seiner wunderbaren Führungsverantwortung, die er an dem Tag bewiesen hatte, dass all das dazu geführt hatte, dass er gelingen hatte beim König. Doch Nehemia erkennt die souveräne Führung Gottes an und gibt Gott allein die Ehre. Und hier sehen wir dieses fürsorgliche Herz eines Leiters. Die Bücher Esra und Nehemia waren damals ein einziges Buch. Man nimmt an, dass Esra der Schreiber beider Bücher ist. Doch weil Nehemia so viel in der Ich-Form berichtet, dass es ein Tagebuch ist, das Esra hier benutzt hat, was wir in Nehemia finden. Und wenn wir diese beiden Bücher zusammenfassen, wenn wir es genauso betrachten, als wäre es ein Buch, und wir gehen diese Bücher durch und schauen uns einfach nur mal an, wie diese Männer oder wie Esra darüber berichtet, über die Souveränität Gottes, und wie er in allem trotzdem Gott die Ehre gibt, dann finden wir zum Beispiel Esra 7, Vers 6. Dort lesen wir am Ende von Esra 7, Vers 6. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Esra 7, Vers 9, paar Verse weiter. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel, und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Wir lesen hier vom Auszug des Volkes und dass sie gelingen hatten, weil Gottes Hand über sie war. Esra 7, Vers 28 lesen wir: Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Esra 8, Vers 18, die brachten uns dank der guten Hand Gottes über uns. Esra 8, Vers 31 finden wir genau das Gleiche. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Nehemia 2, Vers 8 haben wir gelesen. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und Nehemia, paar Verse weiter im gleichen Kapitel, 2, Vers 18. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Nehemia gab Gott in allem die Ehre. Auch wenn er sich vorbereitet hatte, wenn er Mühe und Fleiß daran gelegt hatte, das Werk Gottes zu tun, gebührt Gott allein die Ehre, und das hat Nehemia erkannt. Und wenn wir gelingen haben in unserem Werk für Gott, dann sollten wir uns nicht selber rühmen. Wenn wir Menschen durch die Evangelisation, wenn Menschen durch unsere Evangelisation sich zu Gott bekehren, dann gebührt nicht uns der Ruhm oder nicht dir. Nur weil wir so eine gute Evangelisation geplant haben. Wenn wir Menschen dazu bringen, oder wenn Menschen in die Bibelstunde kommen und immer mehr Besucher in unsere Bibelstunde kommen, dann sollten wir nicht uns rühmen, weil wir so gute und begabte Bibelstundenleiter haben. Wenn wir Menschen um uns herum beeinflussen durch unser christliches Verhalten, dass Menschen Wert legen, unsere Nachbarn nicht mehr zu lügen oder auf ein gutes Verhältnis darauf aus sind, dann sollten wir nicht uns selber rühmen. Wir sollten Gott in allem die Ehre geben. Es ist Gottes Hand, die dir Gelingen schenkt in seinem Dienst für ihn. Es ist der Segen Gottes über dir, der dir Kraft gibt, ja, die Ausdauer, um für ihn zu wirken. Als ein Werkzeug in der Hand eines gnädigen Gottes zu sein. Doch wir als Christen, wir haben einen Grund, worin wir uns rühmen können. Wir können uns rühmen wegen Gott, wegen seinem Erlösungswerk. Das sagt uns Paulus in Römer 5, Vers 11. Gott hat uns in seiner ewigen Liebe auserwählt. Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns den Glauben geschenkt. Er hat uns durch das Werk seines Sohnes Jesu Christi aus der Knechtschaft der Sünde befreit. In sein Königreich gesetzt. Wie sollten wir nicht wegen dieser Gnade preisen? Jeden Tag in deinem Leben sollst du Gott die Ehre geben und alles daran setzen, ein Werkzeug in der Hand dieses Gottes zu sein. Ja, als Kinder Gottes haben wir einen Grund, warum wir uns rühmen können. Wir können uns in Gott rühmen, in seinem Erlösungswerk. Doch wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann möchte ich dich auffordern, mit dem Wort Gottes, mit der Heiligen Schrift, tue Buße und glaube an das Evangelium. Dass Jesus Christus deine Sünden am Kreuz getragen hat, dass er sein gerechtes Leben dir zuspricht, dass du nur durch die Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott bestehen kannst. Denn du bist nämlich ein Sünder. Und du kannst nicht durch deine eigene Gerechtigkeit, durch deine guten Werke, vor dem heiligen Gott bestehen. Gott hat uns in seinem Wort sein heiliges Gesetz oder sein Gesetz gegeben und dies beschreibt uns, wie heilig er ist und wir versagen, dieses einzuhalten. Doch wir haben Hoffnung. Du hast Hoffnung. Jesus Christus, das vollkommene Opfer Gottes, hat sein gerechtes Leben hingegeben, um die Sünden seines Volkes zu tragen, damit du vor Gott gerecht gesprochen werden kannst. Ist das nicht Grund genug, Gott allein die Ehre zu geben? Lasst uns gemeinsam Gott ehren. Ich möchte mit Römer, dem Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36 abschließen. Römer, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns ein